Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Und dazu begrüßt sie Claudia Hennen. Parents for Future. Was bewegt Eltern, sich dem Klimastreik anzuschließen? Ein Thema bei Deutschland heute. Außerdem Kassenleistung oder Privatsache? Wir beleuchten die Diskussion um den Trisomie-Bluttest. Und plastikfreie Gastronomie. Göttinger Cafés machen vor, wie es geht. Die Fridays for Future, sie erreichen heute einen Höhepunkt. Weltweit haben Schüler zum Klimastreik aufgerufen. Allein in Deutschland gehen sie in 170 Städten auf die Straße. Viele Schulen erlauben Schülern ausnahmsweise die Teilnahme, bieten sogar Exkursionen zu den Kundgebungen an. Doch spätestens, wenn ab der kommenden Woche weitergestreikt wird, stellt sich erneut die Frage, wie mit dem Protest umzugehen ist. Dabei mischen sich unter die Demonstranten immer mehr Eltern, die als Parents for Future ihre Kinder unterstützen wollen. Mein Kollege Dieter Nürnberger hat mit einigen von ihnen auf der Berliner Demo gesprochen.
Die Kinder hier sind alle noch Idealisten. Die wollen noch was von der Welt und wollen was verändern und glauben auch daran, dass es funktionieren kann. Die Erwachsenen, die sich hinstellen und sagen, ihr wollt nur die Schule schwänzen, das ist so tragisch. Deshalb sind wir heute hier. Parents for Future.
Für diese 37-jährige Berlinerin ist die Teilnahme an den Schülerprotesten für einen besseren Klimaschutz heute Pflichtprogramm. Zwar ist ihre Tochter erst knapp 2 Jahre alt, aber am Kinderwagen ist ein selbstgemaltes Pappschild angebracht. Parents for Future in neonroten Buchstaben. Sie haben sich als Familie vor dem Bundeswirtschaftsministerium versammelt. Man hat sich mit anderen Elternpaaren locker verabredet und trotz tausender Teilnehmer auch gefunden. Von den Parents for Future hat die Mutter im Internet gelesen. Die Losung findet sie gut, deshalb das Pappschild. Doch vernetzt sind sie nicht. Private Solidarität mit den Schülern ist ihnen wichtig. Sie und ihr Mann verfolgen die Demonstrationen mit Sympathie. Dass die schulstreikenden Schüler vermehrt auch kritisiert werden, für die beiden unverständlich.
Auf gar keinen Fall ist es zu hysterisch. Wenn wir uns die Faktenlage angucken, dann ist es eine bittere Zukunft oder auch jetzt schon eine bittere Gegenwart, in der wir leben.
Natürlich sind sie als Erwachsene bei den Fridays for Future Demonstrationen eine Minderheit. Ihre Kinder sind meist irgendwo auf dem Platz, treffen sich in ihren Klassenverbänden. Doch die Schülerproteste der vergangenen Wochen haben auch sie wachgerüttelt. Gabriele for Future. Diesen Slogan auf einem Pappschild hat sich eine 58-jährige Mutter und Großmutter, wie sie betont, gut sichtbar um den Hals gehängt. Sie sei beeindruckt und ein wenig erinnert sie sich auch an ihre eigene Jugend in den 70er Jahren, sagt Gabriele. Damals sei sie gegen die Atomkraft auf die Straße gegangen.
Das ist genau richtig, fühle ich auch. Das ist wie eine Invasion. Ganze Schulen kommen her und das macht mich sehr glücklich. Und wir müssen den Politikern sagen, handelt. Es gibt keine Ausreden mehr.
Inzwischen gehen auch einzelne Ältere auf die freitägliche Schülerdemo. Eine rüstige Rentnerin beispielsweise. Sie steht etwas abseits und verfolgt das Geschehen. Sie habe sich am Morgen ganz spontan entschlossen.
Unsere Generation hat ja im Grunde im Wohlstand und im Frieden gelebt, haben das ausgenutzt und haben letztlich den Samen gelegt für die Zukunft derer, die hier stehen. Und viele entscheiden jetzt und ja, vergewaltigen die Zukunft eigentlich der Kinder. Also ich fühle mich auch schuldig und deshalb bin ich hier.
Dieses Elternpaar steht zusammen mit ihren 2 Sprösslingen. Die Kids tollen um sie herum und Papa gibt zu, dass er extra seine Arbeitsschicht so gelegt hat, dass er heute dabei sein kann. Ein Zeichen setzen, sagt er, privat und auch öffentlich.
Ja, wir haben kein Auto. Ich fahre unsere Kinder immer mit entweder Bahn oder eigentlich Fahrrad die meiste Zeit. Ernähren uns hauptsächlich aus Bioprodukten, also versuchen zu tun, was wir können. Klar, wir leben nicht 100% nachhaltig, das tun die wenigsten Leute. Ich muss auch ehrlich gestehen, ich habe das Gefühl, dass ich kann was bewegen als Einzelperson, aber die ganz großen Entscheidungen müssen politisch getroffen werden. Es gibt überhaupt keinen Sinn, dass es für mich immer teurer sein muss, mich im Zug zu setzen als im Flugzeug. Und das ist eine politische Entscheidung, dass es so ist. Warum wir einzelne Sektoren der Industrie so indirekt unterstützen, das verstehe ich nicht. Deshalb finde ich es wichtig, dass ich auch meine Kinder zeige, dagegen muss man was tun.
Für die meisten Eltern ist es nicht die erste Demonstration ihres Lebens. Manchmal jedoch ist die letzte aber auch schon etwas länger her. Doch im Gegensatz zu früher kann die ältere Generation den Protest der Jüngeren vielleicht besser nachvollziehen.
Ich bin Vater von zwei Kindern. Die werden natürlich noch von den Folgen betroffen sein, von denen wir wahrscheinlich nicht mehr betroffen sind.
Dieter Nürnberger über Klimastreiken der Eltern. Ein Klimastreik-Fan ist übrigens auch die frühere Bildungsministerin Edelgard Buhlmann. Das Interview mit ihr hören Sie gleich in der anschließenden Sendung Campus und Karriere. Es passiert schon jetzt 10.000-fach. Schwangere lassen mit einer Blutprobe testen, ob ihr ungeborenes Kind Trisomie 21 haben könnte. Diesen Test müssen sie allerdings selbst bezahlen. Die Krankenkassen übernehmen die Kosten nicht. Zwar kann Trisomie auch durch eine Fruchtwasseruntersuchung festgestellt werden, doch das Risiko einer Fehlgeburt ist dabei verhältnismäßig hoch. Voraussichtlich im April wird der Bundestag nun die gesellschaftlichen und ethischen Folgen dieser Trisomie-Bluttests diskutieren. Anschließend soll die Entscheidung fallen, ob der Test künftig von den Krankenkassen übernommen wird. Ein Bündnis aus verschiedenen Sozialverbänden läuft schon jetzt dagegen Sturm. Die Kritik: Eltern von Kindern mit Behinderung gerieten immer stärker unter Rechtfertigungsdruck. Anne Querin über ein Dilemma der vorgeburtlichen Diagnostik.
Das ist prinzipiell eine simple Blutabnahme, das ist ein bisschen dickere Nadel, ein bisschen dickeres Röhrchen, aber ansonsten nichts Aufregendes.
Anna Katharina ist 37 Jahre alt und hat nach den ersten 3 Schwangerschaftsmonaten neben den üblichen Vorsorgeuntersuchungen ein Ersttrimester-Screening durchführen lassen, um mehr über die Entwicklung des Kindes und das Risiko einer Behinderung zu erfahren. Dabei zeigte sich eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für Trisomie 21. Anna Katharina war beunruhigt. Um Gewissheit über den Zustand ihres ungeborenen Kindes zu haben, entschloss sie sich, den nicht-invasiven Pränataltest zu machen. Er untersucht die zellfreien DNA-Bruchstücke des Kindes, die im mütterlichen Blutkreislauf zirkulieren. Was sie bei einer Bestätigung des Trisomie 21-Verdachts machen würde, hatte die Schwangere sich vorher gut überlegt.
Für mich war es einfach so, ich habe gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, behindertes Kind aufzuziehen, das traue ich mir nicht zu. Und deswegen wollte ich einfach das gerne abgeklärt haben.
Anna Katharina ist froh, dass sie den Test gemacht hat. Denn das Ergebnis war negativ und sie erlebt ihre Schwangerschaft nun wieder unbeschwert.
Sie kommen mit Überweisung zu uns?
Mein Name ist Jan Degenhardt. Ich bin Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe und arbeite in einer Praxis für Pränatalmedizin.
Wenn Frauen wie Anna Katharina in seine Kölner Praxis kommen, klärt der Mediziner zunächst über das gesamte Spektrum der Untersuchungsmöglichkeiten auf. Der nicht-invasive Pränataltest, kurz NIPT, steht für ihn dabei keinesfalls an erster Stelle.
Es gibt Patientinnen, die ein sehr hohes Sicherheitsbedürfnis haben, die unabhängig von weiteren Testergebnissen sich direkt für so einen DNA-Test entscheiden würden. Wir beraten aber darüber, dass man erstmal die Ultraschalluntersuchung durchführen lassen sollte und wenn man zum Beispiel in einem Ersttrimester-Screening danach auf eine erhöhte Risikowahrscheinlichkeit für ein Down-Syndrom kommt, dann haben wir mit diesen neueren DNA-Testverfahren ein gutes Instrumentarium, um eben dann risikofrei für die Patientin weitere Klärung zu bilden.
Ein risikoreiches Verfahren wie die Amniozentese, bei der mit einer Nadel durch den Bauch der Schwangeren gestochen wird, um Fruchtwasser zu entnehmen, das hätte auch Anna Katharina nicht gemacht. Die Gefahr einer Fehlgeburt wollte sie auf keinen Fall auf sich nehmen. Die rund 250 Euro für den Bluttest haben sie dagegen nicht abgeschreckt. Befürworter der Kostenübernahme durch die Kassen sehen genau hierin ein schlagendes Argument. Warum zahlt die Krankenkasse für die Fruchtwasseruntersuchung, nicht aber für den komplikationsfreien und nahezu ebenso zuverlässigen Bluttest.
Das würde ja bedeuten, die armen Frauen müssen sich in den Bauch stechen lassen, die Reichen können sich den Test kaufen und können das ohne Risiko machen. Also ich finde eigentlich, es geht nicht, dass man ihn nicht zulässt. Die Ängste kann ich verstehen und die gibt es.
Angelika Dohr ist Frauenärztin und ärztliche Psychotherapeutin. Sie arbeitet bei Pro Familia als Beraterin. Mit den Ängsten meint sie auch die Sorge von Kritikern der Kostenübernahme, dass der Druck auf die Schwangeren, den Test zu machen, zunimmt, wo er doch zuverlässig, risikofrei und demnächst womöglich auch umsonst ist.
Das ist ein echter Knackpunkt. Weil es so leicht verfügbar ist, kann es natürlich einfach passieren, dass Frauen, die dann ein Kind entbinden mit einem Down-Syndrom, dass die dann gesagt kriegen, Mensch, das hättest du doch nachgucken lassen.
Dass es diesen Druck längst gibt, berichtet Katrin Schulze-Gebhardt. Sie hat vor 8 Jahren ihren Sohn Daniel bekommen, der das Down-Syndrom hat.
Ich war 39, als ich mit Daniel schwanger war und ich wollte keine Tests machen, weil ich nicht diese Entscheidung treffen wollte. Und das war gar nicht so einfach, das durchzuhalten. Sowohl im Bekanntenkreis, Familienkreis, du musst doch testen, wir bei deinem Alter. Bei unserem zweiten Sohn noch schlimmer, nachdem es dann einmal schief gegangen war, in ganz dicken Anführungszeichen, nichts schief gegangen. Also es ist ein gehöriger Druck, man ist doch möglich, man kann das doch verhindern. Ja, aber was heißt denn das verhindern? Man kann es beenden, aber nicht, natürlich nicht verhindern.
Tatsächlich stellt ein positives Testergebnis die Schwangere vor eine schwere Entscheidung. Denn behandeln lassen sich die Trisomie 21, 13 oder 18, das sind die Genommutationen, die der Test erkennen kann, nicht. Wie viele Frauen sich nach einem Befund für einen Abbruch entscheiden, darüber existieren nur Schätzungen. Die Bundesvereinigung Lebenshilfe geht von über 90% aus, der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages von 68%. Allein ein auffälliges Ergebnis bei dem nicht-invasiven Pränataltest sei keine ausreichende medizinische Entscheidungsgrundlage, meint Jan Degenhardt. In solchen Fällen sollte unbedingt ein invasiver Test wie die Fruchtwasseruntersuchung angeschlossen werden, um das Ergebnis zu verifizieren. Für Schwangere, die Gewissheit haben möchten, führt also letztlich kein Weg an der riskanteren Methode vorbei, es sei denn, der Bluttest hat keine Auffälligkeiten gezeigt.
Die Diskussion um den Trisomie-Bluttest. Anne Querin berichtete. Millionen Tonnen Plastikmüll fallen jährlich in Europa an. Und deshalb soll es ab 2021 in Gaststätten und Restaurants kein Plastikbesteck und keine Plastiktrinkhalme mehr geben. Die Wirte müssen auf alles aus Plastik verzichten, jedenfalls darauf, wofür es Alternativen aus anderen Materialien gibt. Jetzt heißt es für die Gastwirte zu recherchieren. Sie müssen die richtigen Alternativprodukte finden. Solche, die auch bezahlbar sind. In Göttingen gibt es schon ein paar Cafés und Bars, die es vormachen. Eva Werler hat sich umgeschaut.
Ich trinke einen Cocktail und für mich macht das absolut keinen Unterschied, ob ich jetzt einen Strohhalm habe oder eine Nudel. Ich finde, das ist super wichtig, dass man einfach auf umweltfreundliche Materialien umsteigt.
Die 18-jährige Gina sitzt mit ihrer Freundin im Sausalitos. Beide studieren Medizin in Göttingen, beide gehen abends gern in die Bar mit dem mexikanischen Essen und beide haben einen Cocktail vor sich. Dass der Trinkhalm nicht mehr aus Plastik, sondern ähnlich einem Macaroni aus Nudelteig ist, fällt nicht weiter auf. Paul, ein Engländer am Nebentisch, war ahnungslos.
Ja, ich habe das eigentlich gar nicht bemerkt, dass es nicht Plastik war. Also das hat sie zum ersten Mal gesagt, also wir trinken aus Macaronis. Und dann habe ich das bemerkt und finde ich gut. Das merkt man eigentlich nicht. Das ist ein bisschen härter, aber Ja, es macht keinen Unterschied eigentlich.
Bereits im vergangenen Jahr hat die Bar die Plastikhalme aus ihren Cocktails verbannt. Eine Entscheidung von oben, die Holding hat das vorgegeben. Denn das Sausalitos ist eine Kette mit rund 40 Restaurants bundesweit. Die geschäftsführende Teilhaberin in Göttingen, Daniela Wiechmann, steht vollkommen hinter dem Konzept weniger Plastik.
Ungefähr sind das über 33 Kilo Plastik, die wir jetzt eingespart haben, nur durch die Nudeltrinkhalme. Das tut gut. Also dadurch, dass man ja auch vielleicht als Kette oft nicht so positiv besetzt ist bei solchen Themen, ist das, glaube ich, ein Riesenfortschritt, weil man in Summe haben die in dem ersten halben Jahr alle Sausalitos zusammen über 5 Millionen eingespart. Also das ist natürlich eine Riesenmenge, die ich glaube schon vielleicht sogar ein ganz klein wenig mehr wie als nur ein Tropfen auf dem heißen Stein ist.
Die Holding hat die Recherche übernommen und sich dafür entschieden, auf Nudeltrinkhalme umzusteigen. Sie werden jetzt wöchentlich in großen Kartons geliefert. Einen anderen Weg geht das Esprit in Göttingen, eine Kaffeebar in der Innenstadt. Eigentümer Robert Vogel hat lange experimentiert und Preise verglichen. Er setzt jetzt auf Glastrinkhalme.
Das sind die Glashalme. Wir benutzen sie in drei verschiedenen Längen. Die kurzen für Cocktails, die mittleren für andere Cocktails und die langen für die Standardgetränke, die mit Strohhalm getrunken werden. Kinder, ihre Apfelschorle, Milchshakes.
400 solcher Glastrinkhalme hat der Gastronom für das Esprit gekauft. Mittlerweile sind auch andere Kneipen und Cafés seinem Beispiel gefolgt. Was für die Glastrinkhalme spricht, jeder kann von außen sehen, ob sie richtig sauber sind.
Die Trinkhalme werden fast steril, wenn man sie richtig in der Spülmaschine bearbeitet. Das haben wir von der Universität Göttingen, von dem Institut für Mikrobiologie testen lassen.
Grundsätzlich würden in der Gastronomie alle Mehrkosten auf den Kunden umgelegt. So gehe wirtschaftliches Arbeiten, erklärt Robert Vogel, ein ehemaliger Göttinger Jura- und Chemiestudent. Wenn es sich rechnet, verzichtet er auf alles, was der Umwelt schadet.
Ich hatte ein Video gesehen von einer Schildkröte, die einen schwarzen Knicktrinkhalm in der Nase stecken hatte und wo Taucher versuchten oder Menschen versuchten, diesen Trinkhalm da rauszukriegen. Und diese gesamte Diskussion über Mikroplastik im Meer und diese ganzen Dinge ist nicht spurlos an mir vorübergegangen.
Die neue Verordnung der EU, dass es in Restaurants kein Plastikgeschirr und keine Plastikstrohhalme mehr geben soll, sieht Gastronom Vogel als ersten Schritt, der aber nicht ausreiche. Deshalb kauft Vogel auch für sein Café keine Mehlchen-Tetra-Packs mehr, sondern er nutzt das sogenannte Bag-in-Box-System.
Bag-in-Box ist relativ einfach. Sie haben hier einen Karton, der hat eine Lasche, die rückt man ein, klappt sie raus, zieht den Ausgießer raus, macht die Lasche wieder rein, damit der Ausgießer perfekt sitzt, öffnet den Ausgießer und hat 5 Liter Milch zur Verfügung.
Das Ganze sieht aus wie ein Pappkanister, aus dem ein Zapfhahn ragt. Als Plastikmüll bleibt nur der Innenbeutel zurück. Vogel spare so 40 gelbe Säcke Plastikmüll alle 2 Wochen. Mittlerweile hat er auch seine Zulieferer zu mehr Umweltschutz erzogen.
Ich habe das auch bei meinen Lieferanten gemacht. Ich habe gesagt, bitte, ich möchte wiederverwendbare Verpackungen haben. Und wenn ihr das nicht könnt, kann ich bei euch nicht mehr kaufen. Es konnten alle. Sie mussten nur wollen.
Eva Werler über Göttinger Gastronomen, die auf Plastik verzichten.
Am nächsten Morgen sind wir dann in die Klinik gefahren, wollte dann mein Kind besuchen und hat man gesagt, ich darf die Klinik nicht mehr betreten. Also habe ich mein Kind auch seitdem nie wieder gesehen.
Viola Greiner-Willibald ist nur eine Mutter, der zu DDR-Zeiten ihr neugeborenes Kind weggenommen wurde. Bis heute suchen Mütter ihre Kinder, von denen sie zu DDR-Zeiten getrennt wurden, weil sie, die Eltern, nicht ins Weltbild der sozialistischen Führung passten. Zwangsadoptionen in der DDR, das ist das Thema im Wochenendjournal. Morgen ab 9.10 Uhr. Und mit diesem spannenden Programmhinweis endet Deutschland heute. Fürs Zuhören bedankt sich Claudia Hennen. Und hier folgt nach den Nachrichten dann Campus und Karriere. Heute mit meiner Kollegin Stefanie Gebert.